herzlich willkommen zum Tournels WM-Tagbuch, Tag Nummer 7, meint ihr es, hier aus dem wunderschönen Sie der Türkei, aus dem Urlaub. Aber ihr wisst ja, Urlaub heißt nicht gleich, dass ich keinen Fußball schaue und so euch die Spiele mit analysiere, besprechen möchte. Deshalb fangen wir direkt an, auch mit Portugal gegen Kongo. Die Portugiesen, für mich einer der Favoriten auf den WM-Titeln, kam auf jeder Position, absolute Weltklasse. Ich meine, allein Linksverteidiger gibt es nicht so viele Weltklasse auf der Welt. Nuno Mendes von Paris Saint-Germain ist definitiv einer. Und klar, gegen Kongo waren Portugiesen haushoher Favorit. Da waren 3 Punkte praktisch schon eingeplant. CR7 in der Startelf. Ist ja mittlerweile so ein Politikum. Und viele sagen auch, ja, mit CR7 spielt Portugal mit einem Mann weniger, weil er halt wirklich nur noch als einer Abschlussstürmer agiert, keine Situation mehr mitkriegiert, nicht im Gegenpressing mithilft. Und ja, auch, das kann ich jetzt mal verraten, es ist bisher auch die Weltmeisterschaft der Superstars. Messi mit in der vorne den Auftritt, Harry Kane gestern Abend, kommen wir gleich noch zu. Erling Haaland, sie alle haben schon bewiesen, yo, wir können treffen und ein Spiel und dann Schleppel aufgeben. CR7 hat es nicht geschafft. Ein sehr blasser Auftritt, hat, glaube ich, sogar weniger Ballkontakte gehabt als sein eigener Keeper, habe ich gestern gelesen. Und das portugiesische Spiel wirkte auf, ein bisschen schwerfällig, sind dynamisch gestartet, wie gesagt, Pedro Neto über links in der schönen Flanke. João Neves hieß gerade der allergrößte, die zentrale Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, kann sich dann aber im Luftzweikampf gut durchsetzen und erzielt dann nach 5-6 Minuten bereits das 1-0 für Portugal. Da habe ich schon gedacht, okay, ja, super Start, sehr gut reingekommen. Die Kongolesen direkt früh unter Druck gesetzt, ihnen direkt auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein nehmen wollen. Aber direkt danach, Portugal wurde irgendwie ein bisschen passiv. Bissa hatte dann schon, der Stürmer, schon eine erste gute Möglichkeit. Kurze Zeit später trifft er dann ja auch zum 1-1 gegen die Kongolesen und die haben natürlich wirklich Blut geleckt. Aggressiv Vorchecking betrieben, schnell nach vorne gespielt. Und bei den Portugiesen, wie gesagt, da waren so viele, oder es hat sich alles im Zentrum gespielt, oder alles ging über das Zentrum. Haben es dann aber nie geschafft, wirklich dann auch mal mit Tempo, mit Dynamik in den 16er hineinzugehen. Und das ist für mich eines der größten Kritikpunkte, dass sie es nicht geschafft haben, ihre schnellen Außen, Bernardo Silva, Pedro Neto, richtig in Szene zu setzen, in die Tiefe zu schicken. Und so konnte Kongo dann mit einfachen Mitteln, wie gesagt, wir haben Portugal für den Ball überlassen, aber da sie Emi die Tiefe attackieren, müssen wir nicht unbedingt bis ganz in die 16er rein, sondern können vor den 16er bereits so nähe, na, 20 Meter vom gegnerischen Kasten landen und Ball erobern und so dann auch schnell kontern gegen hoch aufgerückte Portugiesen. Also das war bisher ein sehr, sehr schwacher Auftritt und eine weitere Überraschung nach den Kapverden oder Curaçao, die mich trotz der 7-Eichel-Lagen in Deutschland überzeugt haben, jetzt mit Kongo ein weiteres Überraschungsteam mit dabei. Am Abend deutscher Zeit sind dann natürlich das absolute Topspiel England gegen Kroatien. Das war ja auch das DM-Halbfinale von 2018. Und das war bisher das beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Die Engländer mit nicht so gutem Start. Kroatien in dem 3-4-3-System direkt vorne früh attackiert. England als noch anders als unter Southgate, da Thomas Tuchel jetzt auch wirklich versucht, alles spielerisch zu lösen. Selbst John Pickford mit dem Ball am Fuß nicht gerade der sicherste ist, musste immer wieder kurz Bälle spielen, Chipbälle spielen. Natürlich da noch punktgenau kommen müssen und darauf hat Kroatien natürlich gewartet. Das ist so eine eklige, gierige Mannschaft, die warten nur darauf, dass der Gegner Fehler macht. Sind natürlich auch immer frisch im Kopf, Und habe mich natürlich auch für ihre Spritzigkeit dann doch überrascht. Hab ja gesagt, dass so eine alternde Truppe, aber eigentlich waren wirklich nur Modric und Perisic die wirklichen Opas. Ansonsten, allein die Innenverteidigung, Guardiol, Luka Vucevic und dazu noch Sutalo von Ajax Amsterdam. Eine junge, spritzige Innenverteidigung, die immer wieder nach vorne gerückt ist. Und dann kommt es halt, wie es manchmal so kommen muss, für so einen WM-Favoriten. Denn dann habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Luka Modric gegen Jude Bellingham im kroatischen 16er. Ja, da war Modric ein bisschen zu langsam, füttern. Jude Bellingham an der Bade, Elfmeter. Den verschießt Harry Kane erst noch. Aber VAR-Check hat dann gesehen, Guardiol ist früh reingegangen, der Innenverteidiger der Kroaten. Und auch Livakovic, ein bisschen zu früh von der Linie gegangen, dann muss der Elfmeter wiederholt werden, den macht Harry Kane da zum 1-0 rein. Und dann wurde England auch wirklich dominanter, haben viel über ihre rechte Seite gespielt, viele 1-gegen-1-Duelle eingegangen, Madueke, der für den verletzten Bukayo Saka geschadet ist, mit Sommetries James viel Dampf gemacht. Die linke Seite mit Anthony Gordon und O'Reilly von Man City. Bisschen von Leicester gewesen. Also es ging wirklich fast nur über die rechte Seite der Engländer. Sind immer wieder auch mit Tempo in den Sechser hineingekommen. Haben es also gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Sie haben sich spielerisch deutlich weiterentwickelt als Team. Thomas Tuchel hat es geschafft, durch diese technische Stärke aller Spieler auf den Platz zu bringen. Was halt so gefühlt hat, war das Abschlussglück. Die Kroaten auf der anderen Seite haben natürlich dann ihre Chancen eiskalt genutzt. Waren, wie man es schon von den vergangenen großen Turnieren kannte, immer bissig und sehr effizient vor dem Kasten. Und so stand es dann zur Halbzeit plötzlich 2-2. Und die Engländer wussten selbst nicht, wie ist das passiert. Sind dann aber im zweiten Durchgang super rausgekommen. Jude Bellingham nach ein paar Sekunden auf Spitzenwinkel macht das 3-2. Und im zweiten Durchgang hat es England auch geschafft, die Räume und die Konterabsicherung besser hinzubekommen. Haben dadurch dann noch mehr Druck auf ausgeübt. Declan Rice ein bisschen in der Offensive noch eine Rolle gewesen. Hat es dann immer die Arme geschafft, auch schöne Chipbälle hinter die letzte Abwehrkette der Kroaten zu spielen. Und am Ende kann England dann halt auch nochmal brutale Spieler einwechseln. Ich meine, Morn Watchers gekommen für die 10. Dazu bringst du Bukayo Saka dann für die letzten Minuten auf dem rechten Flügel. Markus Wirschert von Manchester, vom FC Barcelona ausziehen von Manchester United, öffentlich Flügel, der am Ende noch das Kiel zu 2 macht. Man hat dann aber auch gesehen, ohne Harry Kane würde es für England den Offensiver dann doch enger werden, weil bei der ersten Halbzeit Doppelpack erzielt, hat sich immer wieder fallen lassen, hat dem Spielaufbau mitgeholfen. Also ihr Ball ist natürlich das Schweizer Taschenmesser der Engländer überall zu finden. Und insgesamt ist er einfach der alles überstrahlende Star dieser Mannschaft. Dann Usbekistan gegen Kolumbien, das zweite Spiel in der Gruppe K mit Portugal und der Demokratischen Republik Kongo. Und ja, da ist die Kolumbien der Favoritenrolle gerecht geworden. Vor allem Luis Diaz in dem Flügel mit einem sehr überzeugenden Auftritt. Man hat Usbekistan direkt hin reingedrängt. Da haben wir es ja auch erwartet. Kolumbien natürlich typisch für südamerikanische Mannschaften, die klimatischen Bedingungen zu verklagen kommen, dieser Hitze, teilweise auch Schwüle, und haben einfach von Anfang bis Ende mit Fuß auf dem Gaspedal gehabt und am Ende verdientermaßen mit 3-1 gewonnen. Dazu dann auch noch das zweite Spiel der Gruppe L mit England und Kroatien, die bei Frossensager in dieser Gruppe. Ghana gegen Panama. Da hat Panama einen guten Start erwischt, also ein komplett erster Halbzeit. Hat Ghana wirklich verpennt. Vor allen Dingen Waterman, der 35-jährige Stürmer. Immer wieder mit guten Halbchancen zumindest ausgestattet. Und man hat auch gesehen, Panama Die können ab und an mal etwas kreieren, aber insgesamt ist das schon eher arm an spielerischer Qualität. Und zwar in Ghana da besser geworden, druckvoller, vor allem Semenyo besser in die Show gekommen. Die ihren Starspieler, den Rechtsaußen von Manchester City. Und belohnen sich dann am Ende auch ja durch einen Treffer von Chirekci. Auf schöner Vorlage von Asante, Semenyo schickt Asante in die Tiefe, Gerd dann Blatt von in der Mitte, hat er dann das Auge für Chirekci, der dann doch noch den 1-0-Siegtreffer erzielt. Ganz wichtige 3 Punkte für Ghana, weil eine Kroatien und England, das hat man auch am gestrigen Tag gesehen, kommen zwei Gegner, die schon in einer sehr guten Form sind. Deswegen, das könnten 3, 4 Punkte fürs Weiterkommen sein und für Panama. Das wäre das Spiel gewesen, wo sie zumindest einen Punkt hätten holen können. Jetzt wird es wirklich sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bekommen in dieser Gruppe. Und heute beginnt ja schon der zweite Spieltag, deswegen lasst uns nochmal auf den ersten WM-Spieltag zurückblicken. Wer hat so ein bisschen enttäuscht? Südafrika natürlich ganz schwache Auftritte bei 5 Spielen. Verdientermaßen auch mit 2:0 gegen Mexiko verloren. Wirklich nicht gut gespielt. Auch die Schweizer in Katar kurz zum Schluss noch den 1:1 Ausgleich bekommen, haben die Kataris zu viel Raum gelassen. Die Schweiz hat ja auch diese spielerische Klasse in der Offensive mit dem Fabian Bieder, Brill Embolo, Ruben Vargas, Fabio Bieder. Also Elbischer, Freuler, Schaka, das ist Qualität auf dem Weg nach vorne. Haben es aber einfach nicht hinbekommen, sie konstant auf den Platz zu bringen und so dann auch eine Dominanz auszustrahlen, sodass auch in den Köpfen der katarischen Spieler gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass sie überhaupt etwas holen können. Also die Schweizer haben die Kataris wirklich sehr stark gemacht. Dazu natürlich die Türken, die gegen Australien die bessere Mannschaft waren, auf dem Weg nach vorne dominanter waren, aber Australien, die waren einfach eiskalt in den Abschlüssen, haben es super gemacht. Da hat so ein klassischer Mittelstürmer bei den Türken gefehlt, weil bis zum 16er sah es sehr, sehr gut und gefällig aus. Giler, Kenan Yildiz mit sehr viel Spielwitz, aber wie gesagt, gerade Aktürkoğlu vorne im Sturm, Juha Kilmaz auf Außen hat es aber nicht geschafft, dann diese Situation zu verwerten. Und so verlierst du dann halt ein ganz unnötiges Spiel. Und bis jetzt am zweiten Spieltag in Paraguay schon unter Druck. Weil am letzten Spieltag die USA, das wird natürlich ein richtiges Knallerspiel. Und wer sich auch maßlos enttäuscht hat, neben den Portugiesen, wir vorhin schon hatten, sind die Spanier. Der amtierende Europameister nur 0:0 gegen Kap Verde für Ballbesitz. Aber oft hatte mir so ein bisschen das Tempo gefehlt. Der habe ich so ein bisschen an Spanien auch 2014 erinnert. Habt ihr ja bereits in der vorherigen Folge erwähnt. Du hast die Ballhütte, zu schiebst Ball am seltenen hin und her. Aber so ein bisschen Tempo, ein bisschen Dynamik reinzubekommen, um dann halt auch wirklich die Gegner mal zu überraschen. Weil du spielst hin und her, die Abwehrkette schiebt von rechts nach links. Aber dann also einen schnellen Wechsel zu finden oder irgendwie mal einen Chipball hinter die letzte Abwehrkette. Ist nicht geschehen. Wurde im zweiten Durchgang zwar besser, auch durch die Einwechslung von Nico Williams und Lamine Yamal, die über die Außen natürlich mal eine ganz andere Dynamik und Tempo mit reinbringen. Trotzdem, da sind sie halt an einem überragenden Keeper von Kap Verde gescheitert. Und so hat sich Kap Verde tatsächlich einen Punkt gegen die Spanier ergaunert. Dann ein Team, was mich auch maßlos enttäuscht hat: Tunesien. Die wurden von Schweden 5-5-1 gepulst. Ich hätte sie so auf einer Stufe gesehen, qualitativ, aber das war ja wirklich gar nichts. Auf dem Weg nach vorne, klar, habe ich jetzt nicht so viel erwartet, aber auf gerade im Spiel gegen den Ball, da waren die Räume viel zu eng, sind kaum mit Zweikämpfe reinzukommen, reinkommen, haben dann auch gemerkt, nachdem Spähen auch viel aus der Distanz abgeschlossen hat, trotzdem nicht den Rückraum und genügend abgedeckt, da waren immer wieder auch in zentralen Positionen 20-25 Meter beim libyschen Tor Schweden frei, die dann natürlich auch aufbrüsten, okay, wenn wir jetzt hier abschließen, dann wird es auf jeden Fall immer gefährlich. Und das war für mich dann auch eines der größten Enttäuschungen. Überrascht oder positiv fand ich die Argentinier, angeführt von dem brutalen Lionel Messi. Der geht stramm auf die 40 zu, trotzdem aber mal einen Dreier-Tag geschnürt, gegen zwar nur Algerien. Trotzdem der Auftritt der Argentinier, ich habe gedacht, vielleicht, weil viele Weltmeister von 22 dabei sind, sind sie so ein bisschen satt, sind 4 Jahre älter, viele auch schon an die 30, dass also vielleicht ein bisschen auch für Gier und dieses Tempo, Dynamik fehlt, aber Pustekuchen, super starker Auftritt, den sie da hingelegt haben. Genauso wie die Franzosen gestern gegen Senegal, Kylian Mbappé, Doppelpack, auch die Norweger mit Erling Haaland 4-1 gegen die Irak gewonnen. Also es geht schon einige Top-Spieler anders als bei vergangenen Weltmeisterschaften direkt von Anfang an überzeugen. Was ich aber sagen muss, so als Fazit für den ersten Spieltag, ist, dass halt alles auf offen ist und durch diesen Modus, dass sogar die 8 besten Gruppen dritten weiterkommen, also wirklich nur ein Drittel aller Teams ausscheiden, steht natürlich die Möglichkeit, mit einem etwas höheren Sieg für einen der Top-Favoriten direkt dann noch weiterzukommen. Natürlich ein bisschen schade, weil das Turnier lebt natürlich auch davon, dass der eine oder andere Favorit dann urplötzlich ein bisschen früher scheitert. Das wird bei diesem Turnier sehr, sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das finde ich ein bisschen schade. Trotzdem, ab dem zweiten Spieltag können wir uns sehr, sehr freuen. Natürlich der ganz große Fokus ist Samstag auf die Partie 22 Uhr Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Die erste Bewährungsprobe. Jan Diamandé wird der Verteidigung des DFB auf jeden Fall ordentlich Aufgaben geben. Bin gespannt, ob Julian Nagelsmann wechseln wird, wie er wechseln wird, ob er Veränderungen vornimmt. Einer, der sich natürlich auch aufgedrängt hat, war Dennis Undorf, aber für wen soll er reinkommen? Musiala ein gutes Spiel gemacht, aber ins Doppelpack erzielt. Wirtz gutes Spiel gemacht, Leroy Sané auch mit allen guten Aktionen. Wahrscheinlich wird Undorf als Joker kommen, aber das Gute ist, er hat sich schnell akklimatisiert, deswegen glaube ich auch, dass er relativ schnell in seine Aktionen kommen wird. Das war's also von mir. Und ich werde heute am Strand die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns dann am morgigen Freitag wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.